Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitzegger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es sind radikale Prediger, die seit Jahrzehnten aus den Radiolautsprechern der Amerikaner zu hören sind. Sie wettern gegen Abtreibungen, Frauenrechte, LGBTQ und eigentlich alles, was irgendwie als liberal gelten könnte. Auch bei der Trauerfeier rund um den Tod des rechten Influencers Charlie Kirk ist Religion ein riesengroßes Thema. Die Redner sprechen etwa von Wunder. Kirks Tod sei ein Opfer gewesen. Wir versuchen heute hinter die Fassaden der MAGA-Bewegung zu blicken, um die Gruppe der ultrareligiösen Trump-Fans besser zu verstehen. Wie mächtig sind Trumps Gotteskrieger?
Reinhard Heinisch, Sie sind Universitätsprofessor in Salzburg und fundierter US-Kenner. Der Standard-Korrespondent Karl Dömens schreibt über die Gedenkfeier von Charlie Kirk und ich zitiere jetzt: Was war das nun? Ein Staatsbegräbnis, eine Heiligsprechung, ein gewaltiges Sektentreffen oder der Auftakt zur Entscheidungsschlacht gegen die Mächte des Bösen? Unter Anführungszeichen. Zitat Ende. Was war es denn Ihrer Einschätzung nach?
Also ich sage ja schon länger, dass es sich hier um Phasen einer Machtübernahme handelt. Die Betreiber dieser Machtübernahme empfinden sich auch als Revolution. Und das war eine wichtige Etappe in dieser Phase der Machtübernahme, und zwar der Teil, wo man einerseits einen Märtyrer braucht, um die eigene Erzählung, die eigene Geschichte emotional zu vertiefen, um Leute zu mobilisieren, aber auch um vorzubereiten weitere Teile der Machtübernahme, indem man sukzessive versuchen wird, meiner Ansicht nach, die Gegner, die möglichen Gegner auszuschalten, beginnend mit den radikaleren Gegnern und dann weiter verfahrend. Und da ist natürlich diese Inszenierung mit diesen sehr gewaltigen Bildern, ist natürlich von einer großen und tiefen Symbolik. Und wir haben ja in den USA momentan eine Art Schlacht, würde ich sagen, über die Seele Amerikas. Also da geht es um die Hoheit der Interpretation, wer sind wir als Nation. Und wir haben ein zutiefst gespaltenes Land, wo sich zwei relativ unversöhnliche Gruppierungen auch gegenüberstehen. Und diese Tiefe der Unversöhnlichkeit ist eben genau der Punkt, da es darum geht, wer sind wir? Und dieser Kampf oder diese Auseinandersetzung wird mit großer Symbolik geführt. Und das war eine Veranstaltung, die diese Symbolik erstens lieferte, die Bilder lieferte dazu, aber auch natürlich eine Rechtfertigung lieferte für alles, was folgen wird, für Repressalien, für Gegenmaßnahmen, dafür die Gegner auszuschalten, da von diesen Gegnern ja aus eine Gefahr ausgeht. Und gleichzeitig wurde klargemacht, dass der Staat nicht mehr neutral ist, sondern dass der Staat zunehmend auf einer Seite steht. Es geht ja hier stark um die Rolle des Staates. Im Liberalismus bis jetzt hat der Staat eine neutrale Funktion gegenüber verschiedenen anderen Gruppen, vor allem gegenüber der Religion. Und in der Ideologie des christlichen Nationalismus, das war so der Subtext bei dem, was wir gesehen haben, da spielt der Staat eine entscheidende Rolle, da der Staat quasi die Aufgabe hat, die Gesellschaft in Richtung der Ziele des christlichen Nationalismus zu verändern. Und in diesem Zusammenhang fügt sich das für mich ein.
Stichwort christlicher Nationalismus, wie Sie es genannt haben. Bei unserem letzten Gespräch, das wir geführt haben hier im Podcast, haben Sie die MAGA-Bewegung in drei Gruppierungen eingeteilt. Die haben es uns kurz skizziert. Da wären auf der einen Seite die Tech-Bros, über die haben wir eh schon ausführlich gesprochen. Dann gibt es jene, die das weiße Amerika unter Anführungszeichen zurückwollen und dafür verschiedenste rassistische Motive verwenden. Und dann gibt es eben die sogenannten Postliberalen, wo ich, wenn ich es richtig interpretiert habe, eben auch diese fundamentalen Christen mit reinrechnen würde. Haben wir bei dieser Trauerfeier auch deren vollen Einfluss und volle Stärke das erste Mal so live im TV gesehen?
ich würde meinen, die Bewegung ist immer noch heterogener, als man ihr das zugesteht. Ich glaube nicht, dass wir die von einer Bewegung sprechen können, die aus einem Guss ist. Also da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Strömungen, auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Wir haben auch sehr viele Allianzen dabei. Das sind teilweise Zweckallianzen. Fangen wir einfach beim Punkt Religion an. Der Postliberalismus um J.D. Vance und die Ideologie dahinter entspricht einer Interpretation des Augustinus, der augustinischen Lehre, einer radikalen katholischen Auffassung, entstandene Lehre. Und das ist aber eine katholische Basisbewegung im Prinzip. Und diese katholische Basisbewegung ist entstanden, weil man seinerseits nicht von den evangelischen charismatischen Bewegungen abgehängt werden wollte. Da findet ja auch so ein Wettbewerb statt, nicht nur in den USA, sondern global zwischen evangelikalen Bewegungen, die in Lateinamerika und Afrika Fuß fassen und wo auch der Katholizismus versucht zurückzuschlagen. Also auch in den USA haben wir natürlich eine evangelikale Bewegung, aus dem evangelischen kommende charismatische Bewegung und jetzt haben wir diese katholische Bewegung. Jetzt würde ich nicht von vornherein annehmen, dass diese Bewegungen, dass das ein oder dasselbe ist. Da gibt es eklatant die Unterschiede, die haben auch unterschiedliche Ziele und wir dürfen nicht vergessen, dass für viele radikale Protestanten der Katholizismus so eine Art Feindbild war. Aber natürlich trifft man sich im radikalen Christentum, wenn es darum geht, sich gegen den Islam abzugrenzen, gegenüber Säkulären abzugrenzen oder wenn es darum geht, dass der Staat viel stärker religiös beeinflusst sein soll, also quasi die Beendigung des säkulären Staates. Oder dass man die Außenpolitik der USA viel stärker verwendet, um eine Art charismatisches Christentum weiter zu verbreiten. Das erklärt auch diese Nähe zu Israel, weil laut dieser radikalen Interpretation ist das Wiederentstehen der Israels und Jerusalems ja eine Voraussetzung für das Kommen der letzten Tage und wie wir es im Johannesevangelium lesen. Also aus christlich-fundamentalistischer Sicht ist Israel oder ist das aktuelle Israel eine Voraussetzung für das Kommen des Herrn. Und da gibt es auch einen religiösen Text hier oder ein religiöses Narrativ, warum die evangelikale Rechte so ein Unterstützer der israelischen Außenpolitik ist, weil eben der Bestand Israels eine zentrale Voraussetzung ist. Aber Katholiken und Protestanten sind jetzt nicht überall gleichzusetzen. Dann ist auch der christliche Nationalismus eben nicht eine einheitliche Bewegung. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt nicht einen weißen christlichen Nationalismus auf der einen Seite. Es gibt aber charismatische religiöse Bewegungen, die sehr stark von Minderheiten, von Schwarzen durchdrungen sind. Auch das ist nicht ganz geklärt. Also da gibt es sehr viele Zweckgemeinschaften. Und dann hat man nicht bis jetzt Immigration aus Lateinamerika. Das sind teilweise sehr konservative, antisozialistische, auch sehr eher religiöse Personengruppen, die sich aber jetzt gleichzeitig auch in dieser Anti-Immigrationspolitik wiederfinden und eine aufgespaltene Loyalität haben. Einerseits möchte man dort sein, wo der christliche Fundamentalismus ist, auf der anderen Seite hat man auch Angst, dass man Gefahr läuft hier selber oder seine eigenen Angehörigen hier deportiert werden. Also das Ganze ist ein bisschen heterogener, als man es annimmt. Wichtig ist, dass es sich vor allem gegen die klassischen liberalen Gruppen richtet, gegen LGBTQ, gegen Abtreibungsrechte, Frauenrechte, kulturellen Verfall, Säkularismus. Und hier ziehen sie alle an einem Strang und da unterstützen sie quasi auch die Ernennung von konservativen oder rechten Richtern bis zum obersten Gerichtshof des Donald Trumps. Sie sehen daher auch in Donald Trump einen Vertreter ihrer Interessen, wenn sie auch nicht einen Vertreter sehen, der ihnen entspricht. Also wenn man wahrscheinlich diese Gruppen fragen würde, wer ist für euch Donald Trump, dann sehen sie Donald Trump als Wegbereiter für eine kommende Zeit, wo jemand wie etwa J.D. Vance, der deutlich berufener ist und der deutlich diesen Vorstellungen des christlichen Nationalismus entspricht, während Donald Trump eher als Beseitiger, als Disruptor gesehen wird, der aber notwendig ist, um diese neue Zeit vorzubereiten. Aber auch hier variiert das. Und letzter Punkt, die weißen Nationalisten oder der weiße christliche Nationalismus ist halt nur auch nur eine von mehreren Bewegungen, die sehr ähnlich sind und wo es natürlich auch viele Egos gibt. Da gibt es natürlich Leute, die sich aus der radikalen protestantischen Bewegung, der evangelikalen Bewegung entwickelt haben, Fernsehprediger, die selber große Kirchen anführen und die selber auch einen Platz an der Sonne wollen, die auch über großes Vermögen verfügen und die selber das auch beeinflussen wollen, wo die Reise hingeht. Also wie gesagt, auf der einen Seite war das ein Fest, wo sich die alle wiederfanden und wo das so schien, als würden die alle gleich reden und gleich denken. Aber wenn es darum geht, wer wirklich Einfluss hat, da gibt es noch relativ viele Spannungen dahinter. Und das ist, wie gesagt, nur eine Gruppe von den beiden anderen Gruppen, die Sie schon erwähnt haben, eben die Rechtspopulisten, da geht es um eine ethnische Frage der Zugehörigkeit und die Tech-Populisten. Tech-Gruppe in Silicon Valley und die Geschäftswelt sozusagen, die damit dranhängt.
Wir wollen in diesem Fall aber tatsächlich bei diesen religiös-fundamentalistischen Gruppierungen bleiben. Vielleicht können wir sie ja für die anderen zwei Gruppierungen dann nochmal gesondert einladen, wenn sie Lust haben. Ich finde, Sie haben da sehr viele sehr interessante Punkte gesagt. Einer ist mir besonders hängen geblieben, auf den würde ich gerne noch eingehen. Sie haben nämlich gesagt, dass bei den Evangelikalen das Thema Israel eine sehr große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Punkt, den sich sehr viele gefragt haben, woher diese extreme Unterstützung für das Vorgehen Israels kommt, das ja international, sei es von der UNO und so weiter, ja durchaus immer wieder sehr stark in der Kritik steht. Könnten Sie uns das etwas genauer erklären, was es damit auf sich hat? Ich glaube, Sie haben irgendwie vom jüngsten Gericht sogar gesprochen. Was hat es damit auf sich? Das klingt ja alles irgendwie sehr konfus.
Ja, diese Tendenz gibt es schon länger. Das geht ja weit in die 80er Jahre zurück. Also im Johannesevangelium gibt es ja die Passage, dass das jüngste Gericht und die Herrschaft Jesus Christus vor dem jüngsten Gericht dann kommen wird, nachdem der Staat Israel wieder errichtet wird und eben Jerusalem zur Hauptstadt wird. Daher gab es immer zwei zentrale Forderungen der evangelikalen Rechten in den USA: Unterstützung für Israel und zweitens, die Hauptstadt müsse Jerusalem sein. Das war auch das erste große Zugeständnis Trumps, als Donald Trump die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte und damit quasi Jerusalem als die Hauptstadt anerkannte. Trump hat das keine inhaltliche größere Bedeutung, aber frühere amerikanische Präsidenten haben davor zurückgeschränkt, weil sie ja nach wie vor den finalen Status der Rolle Jerusalems eben den UNO-Vorstellungen entsprechend von diesen finalen Verhandlungen abhängig machen wollten, wie sich dann Israel und die Palästinenser auf eine finale Lösung des Nahostkonflikts einigen. Also da wollten auch die amerikanischen Präsidenten vor Trump nicht vorgreifen und hier eine symbolische Handlung setzen. Das wurde immer wieder von der evangelikalen Rechten kritisiert und Donald Trump hat quasi auch versprochen, im Wahlkampf vor der ersten Wahl, er würde das sofort veranlassen und das ist dann auch passiert. Wichtig ist hier für die evangelikale Rechte, dass also das Wiedererrichten Israels in unserer Hauptstadt eine Voraussetzung für das jüngste Gericht und daher kommt die Unterstützung. Die Ironie natürlich ist dabei, dass die evangelikale Rechte ja lange Zeit durch einen sehr starken Antisemitismus geprägt war, den Juden ja vorgeworfen wurde, am Tod Christi schuld zu sein und gerade im Süden, wo sich die evangelikale Rechte entwickelt, da war der Antisemitismus besonders stark. Also wenn jemand diesen Hollywood-Film Driving Miss Daisy sich erinnern kann, das war so ein Film aus den, glaube ich, 80er oder 90er Jahren, da ist eben der schwarze Chauffeur und dann gibt es aber diese Frau, seine Chefin sozusagen, die Reiche, die herumchauffiert, aber die ist nie den anderen Weißen gleichgestellt, weil sie jüdisch ist und nicht in den Country Club darf. Also im Süden, wo die evangelikale Rechte sehr stark war, war auch der Antisemitismus sehr stark und dennoch ist es genau diese Bewegung, die aus eigenen Motiven heraus diese Unterstützung für Israel verspricht. Und so haben wir eben diese Achse zwischen der radikalen Rechten in den USA und natürlich Netanyahu und der radikalen Rechten in Israel, aber jeder aus unterschiedlichen eigenen Motiven heraus.
Sie haben in Ihrer Antwort auch diese verschiedenen Gruppen skizziert, die bei diesem Treffen, dieser Gedenkfeier zu Charlie Kirk zusammengekommen sind. Ich glaube, ich kann sie jetzt nicht mehr alle auswendig aufzählen, aber eben wir haben die Evangelikalen, wir haben die Katholiken, J.D. Vance selbst ist ja auch Katholik und wir haben noch sehr viele andere Splittergruppen. Das heißt, diese Bewegung lebt derzeit davon, einen gemeinsamen Feind eben in den Liberalen, in Abtreibungsbefürwortern etc. zu haben. Das ist aber keine Masse, die untrennbar zusammenhält. Das heißt, hier kann es durchaus auch zu Spannungen kommen oder ist auch schon zu Spannungen gekommen.
Genau, dadurch sprechen wir auch immer von einer Bewegung. Wenn man sie dann aufzählt, gibt es viele verschiedene Gruppen. Das ist einerseits die Stärke und die Schwäche des Ganzen. Die Stärke der Bewegung ist, dass es sehr bottom-up ist. Das heißt, Charlie Kirk ist ja ein gutes Beispiel dafür. Ein junger Mann begann am Campus einfach eine Organisation zu gründen und hatte die Gabe, die Kommunikationsfähigkeit, da viele Leute anzusprechen, Turning Point USA. Und das war eine von vielen Bewegungen, die ist dann immer erfolgreicher geworden, aber vieles passiert bottom-up, wo viele Leute motiviert sind einfach oder clever sind und die einen sind besser in der Kommunikation, die anderen sind besser in der Organisation und was auf die Beine stellen und dann in der Lage sind, dafür Unterstützung zu bekommen, einerseits Geld einzusammeln, andererseits muss muss man den Republikanern auch zugestehen, sind die Republikaner sehr gut. Viele dieser Leute, die ja Quereinsteiger sind im Prinzip, dann doch durch die Partei zu hieven. Das heißt, das sind dann Leute, die die Chance bekommen, wenn sie wie Charlie Kirk einfach eine Organisation sehr erfolgreich ist, dann wächst einfach die Organisation und dann wird dafür gesorgt, dass die medial präsent ist und dass sie entsprechend auch von der Partei gefördert wird. Wenn sie jetzt keine Organisation haben, sondern individuelle Talente sind, dann dachte man, dass sie als Kandidaten wo antreten können, zuerst auf Gemeindeebene und dann eben auf Landesebene und dann auf Bundesebene. Und das haben die Republikaner in den letzten 20 Jahren viel, viel besser hingebracht. Wo viele junge Leute oder viele Quereinsteiger, die extrem enthusiasmiert, extrem motiviert waren, dann die Möglichkeit hatten, hier aufzusteigen. Und das bringt auch einen gewissen Schwung, eine gewisse Dynamik mit sich und natürlich auch einen enormen Glauben. Also das wirkt dann auch sehr dynamisch. Bei den Demokraten war das deutlich weniger der Fall. Und hier haben wir bei diesen christlichen Gruppen mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Eine Gruppe interessiert sich zum Beispiel besonders, dass der Staat christliche Ziele verfolgen muss. Das heißt, man würde quasi dafür trachten, dass die Universitäten sich einer christlichen Mission verpflichtet fühlen, dass die Schulen das stärker widerspiegeln, dass die Gerichte des Entscheidungen viel stärker auf Religiosität Bezug nehmen. Andere Gruppen wiederum beziehen sich viel stärker aufs Alte Testament und meinen eben, dass man den Staat umbauen solle, viel stärker im Sinne, wie das im Alten Testament vorgesehen wird, zum Beispiel das alttestamentarische Rechtsempfinden. Andere Gruppen, da geht es vielmehr um die persönliche Erfahrung mit Jesus Christus, also den Menschen als Individuum zu retten durch eine spirituelle Auseinandersetzung, dass man die viel stärker möglich macht. Also diese Art Missionierung der Menschen, also das mag jetzt in einer säkulären Gesellschaft alles sehr seltsam wirken und auch ein bisschen kraus und etwas vormodern, aber im Prinzip sind das alles Strömungen, die einander zwar sehr ähnlich sind, die aber doch unterschiedliche Zwecke erfüllen und die nicht darauf reagieren, dass viele Menschen verunsichert sind, dass sich viele Menschen alleingelassen fühlen, auch vom Staat, dass viele Menschen das Vertrauen in Institutionen verloren haben und gleichzeitig aber große existenzielle Probleme anstehen, auf die der Staat oder auf die bestehende Autorität oft keine Antworten geben. Und der zweite Vorteil, den diese Gruppen jetzt genießen, ist natürlich, dass wir eine neue Medienlandschaft haben. Das heißt, diese Gruppen täten sich wesentlich schwieriger, das über die traditionellen Medien zu filtern und hier ihre Leute zu erreichen und über die sozialen Medien und über natürlich kirchliche und kirchenorientierte Sender ist das wesentlich erfolgreicher. Und bei so einem großen Land ist natürlich auch das Talentenpool relativ breit. Bei 300 Millionen Menschen gibt es dann auch viele, die relativ gut kommunizieren können und da setzen sich halt die Besten dann auf nationaler Ebene durch. Charlie Kirk ist ja so ein Beispiel. Und dann haben die auch relativ viel Einfluss, weil die dann eben Millionen an Anhängern haben. Und das strahlt jetzt aber letztlich dann auch nach außen aus und wird wahrscheinlich auch in Europa in gewisser Form ankommen und hier in gewisser Weise Fortsetzungen finden, so wie wir auch einfach gesehen haben, dass amerikanische Verschwörungstheorien auf direkte oder indirekte Weise auch in Europa kommen, dann hier dann teilweise anders ankommen, aber in einer Form setzt sich das natürlich dann auch in der übrigen Welt fort, überall dort, wo die USA nicht einen kulturellen Einfluss vornehmen.
Bevor wir über Europa sprechen und was da auf uns zukommen könnte, bleiben wir noch ganz kurz bei dem einen Punkt, den Sie angesprochen haben. Sie haben nämlich gesagt, das klingt für uns in einem mehr oder weniger säkularen Staat ja etwas seltsam. Jetzt muss man dazu sagen, Österreich ist vielleicht nicht das Extrembeispiel, wenn es um Säkularität geht. Da gibt es Länder wie Frankreich, die das deutlich strenger ausleben. Aber die USA scheinen ja das absolute Gegenteil zu sein. Woher kommt das eigentlich? Ist das historisch gewachsen? War das immer schon so? Welche Gründe gibt es dafür auch?
Ja, auch das ist nämlich ein bisschen paradox, weil die USA sich in den letzten Jahrzehnten stark säkularisiert haben. Beim Waffenbesitz ist es ähnlich. Der Waffenbesitz nimmt in den USA eigentlich permanent ab. Und dennoch scheinen wir den Eindruck zu haben, es wird immer religiöser, die haben immer mehr Waffen. Also wie kann man diese beiden scheinbaren Widersprüche auflösen? Die USA waren ja viel stärker religiös orientiert, weil ja die Gründerväter der USA waren ja im Prinzip Presbyterianer. Also waren die sogenannten Puritaner, das waren also Radikalprotestanten, denen die englische Amtskirche der elisabethanischen Zeit einfach zu katholisch war, zu sehr am Katholizismus war. Die wollten eine viel radikale evangelische Lehre, de facto waren sie Calvinisten. Und die sind dadurch auch dann in die USA oder in die damalige Kolonie letztlich in Neuengland gelandet. Das Problem war, die Gruppen waren aber unterschiedlich und daher konnten diese Gruppen dort momentan keinen einheitlichen Gottesstaat errichten, weil dann wäre sofort das Problem gewesen, ja, welche Religion dominiert. Weil der Protestantismus eben keine einheitliche Kirche hat, sondern der Protestantismus eben sehr bottom-up organisiert ist und auch sich die Gemeinden unterscheiden. Und der Protestantismus eben nicht einheitlich war. Nicht mal die Puritaner waren sich untereinander einig. Und daher war es notwendig, quasi zwar einen religiösen Staat zu haben, aber keinen Staat, wo eine Kirche dominiert. Also musste man den Staat quasi letztlich neutral gegenüber der Kirche positionieren. Das heißt, diese Trennung von Kirche und Staat heißt einerseits, dass sich der Staat nicht in kirchliche Angelegenheiten einmischen wird, heißt aber auch, dass sich die Kirche nicht in staatliche Angelegenheiten einmischen wird. Das wurde so extrem zelebriert, dass man in den USA zum Beispiel keine Kreuze in einer Schule montieren hätte können oder dass man nicht mal auf einem öffentlichen Raum eine Krippe aufstellen könnte, weil der öffentliche Raum ein säkulärer Ort ist und wenn man dann eine Krippe aufstellt, müsste man nicht auch Juden etwas aufstellen können, Moslems was aufstellen können und so weiter und so fort. Also daher gab es immer diese Trennung. Weil aber diese Trennung immer bestand, konnte der Staat aber auch nie kirchliche Medien regulieren und dadurch haben sich eben noch in der Zeit, als Medien viel stärker reguliert wurden als bis vor kurzem, jetzt wird es ja wieder passieren, konnten kirchliche Medien relativ frei ihre Ideen verbreiten, vor allem im Hinterland sozusagen und daher haben diese evangelikalen Sender begonnen, diese Freiheit zu verwenden im eigenen Sinn und nicht versucht, politisch vor allem für die damals entstehende neue Rechte zu werben. Und so ist diese Affinität zwischen der neuen Rechten und den Evangelikalen entstanden. Früher mal waren diese religiösen Gruppen de facto unpolitisch. Sie waren weder demokratisch noch republikanisch, sondern vertraten eigentlich die Meinung, sich nicht in der Politik engagieren zu wollen. Das wäre alles irgendwie zu weltlich und man würde sich da nur quasi weltlich verlaufen. Also man hat sich zurückgezogen bewusst. Erst im Laufe der 80er, 90er haben die Evangelikalen die Politik entdeckt und dann die rechte Politik und dort eben hat man die Möglichkeit genützt, dass man hier frei von staatlicher Regulierung eigentlich senden konnte, vor allem AM-Radiosender und dann kamen auch Fernsehsender dazu. Aber generell waren die USA immer relativ religiös, aber es gab diese Trennung von Kirche und Staat und das hat man bis jetzt auch belassen. In dem Ausmaß, als jüngere Generationen deutlich säkulärer wurden, also die Religiosität ist dann von 90% auf 70% in den letzten 30 Jahren gefallen. Das ist zwar immer noch relativ hoch verglichen mit Europa, aber die niedrigste Stufe der USA im Geschichtlichen gesehen, begann sich dort Panik auszubreiten. Das heißt, der Siegeszug des Säkulären und vor allem, dass die Jungen deutlich weniger religiös waren und nicht mehr in die Kirche gingen und gleichzeitig das Aufstreben liberaler Gruppen und der homosexuellen und LGBTQ-Bewegung und der Gleichstellung der Frauen, das alles wurde empfunden von der religiösen Rechten als ganz massive, gottlose Gegenbewegung, als Teufelswerk und dagegen müsse man vorgehen. Also die Radikalisierung der christlichen Basisgruppen war eine Reaktion auf die vermeintliche Säkularisierung und das vermeintliche Teufelswerk. Bei den Waffen war es ja ähnlich. Als der Waffenbesitz abnahm und dann irgendwo bei 30% oder 40% nur noch lag, wurde das Thema Waffenbesitz zu einer Kulturfrage, zu einer Frage der politischen Kultur. Und das hatte dann eine viel größere Bedeutung. Ging es nicht nur um Waffen oder Nichtwaffen, sondern es ging quasi, wer sind wir als Amerikaner? Und da haben wir jetzt eben das Paradox, dass zwar weniger Leute als früher Waffen haben, aber die, die Waffen haben, haben viel mehr Waffen. Also haben viel weniger Leute viel mehr Waffen und sind insgesamt mehr Waffen im Umlauf, aber eigentlich aufgeteilt unter weniger Leute. Aber das waren Reaktionen auf die quasi Normalisierung der USA. Da wurden die USA Europa wesentlich ähnlicher, auch wenn wir es nicht so empfunden haben und die Reaktion darauf war die Radikalisierung.
Weil Sie vorher schon diese verschiedenen Gruppierungen angesprochen haben, die ja quasi nicht zu vereinheitlichen sind, wie ideologisch gefestigt ist denn das Ganze? Es gab einen Moment, den, glaube ich, sehr viele Beobachter als sehr interessant gefunden haben, als der Chef des FBIs, der selbst dem Hindu-Glauben angehört, in einer Pressekonferenz gesagt hat, dass er Charlie Kirk in Valhalla wiedersehen würde, also etwas, was eigentlich aus dem nordischen Glauben kommt. Ich meine, ist das ein Potpourri an verschiedenen Dingen, die man verwendet, wenn es halt gerade passt und wenn es quasi in die eigene Ideologie gerade reinpasst?
Also ich kann es auch nicht eindeutig beantworten. Es gibt zwei Möglichkeiten der Deutung. Die eine Deutung ist, wie Sie sagen, wir haben hier ein Potpourri von Dingen, die einfach zusammenkommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch den Begriff der Hundepfeife, Dog Whistling im Englischen. Das heißt, dass Politiker natürlich oft Dinge sagen oder symbolische Handlungen setzen, die nur für einen Teil der Audience verständlich ist. Und da sendet man dann eine Botschaft. Es kann nicht sein, dass in diesen Kreisen Valhalla eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Und diese Bedeutung erschließt sich mir jetzt nicht direkt, aber etwa die Kornblume im Revers eines österreichischen Politikers oder bestimmte Aussagen zu bestimmten Themen, die eben beim bestimmten Publikum ankommen. Das kann also durchaus so zu verstanden sein. Wir wissen, dass Donald Trump vor allem in der ersten Amtszeit, als die QAnon-Verschwörung stärker war, also dann eine größere Rolle spielte, da so ein bisschen mit dem auch spielte, mit Zeichen, um Signale zu setzen hier. Also das sind Dinge, wo Politiker auch sehr gut sind dabei und das auch verstehen und mit dem spielen. Und gleichzeitig macht man das aber aus einer gewissen Sicherheit heraus. Man kann dann einfach sagen, na, das habe ich halt so gesagt oder das hat nichts anderes zu bedeuten. Ich kann es dann immer wieder abstreiten. Da würde was hineingeheimnisst. Oft wird damit gespielt in der Politik. Beide Deutungen wären für mich schlüssig.
Sogenannte Dog Whistle, also quasi kurz versenden, um die eigene Anhängerschaft glücklich zu machen oder halt etwas mitzuteilen, was die anderen vielleicht nicht verstehen.
Also die Hundepfeife, die nur die Hunde hören und die Menschen nicht. Also die Hunde sind hier quasi die Anhänger, die man erreichen möchte, genau.
Weil Sie schon die erste Amtszeit von Donald Trump angesprochen haben, wie gibt's denn, wenn es um diesen, ich nenne es jetzt einfach zusammengefasst, religiösen Support und diese religiöse Unterstützung von Donald Trump geht, gibt's da gröbere Unterschiede zu beobachten? Ich erinnere, in der ersten Amtszeit war Mike Pence sein Vizepräsident und viele Beobachter haben damals gesagt, naja, das ist die Person, mit der er quasi die Evangelikalen anspricht, das ist der Seriöse, das ist der Familienvater, der streng Konservative. Jetzt wissen wir, wie die MAGA-Bewegung am Ende des Tages mit Mike Pence umgegangen ist und was sie ihm antun wollten beim Sturm auf das Kapitol. Wo ist der Unterschied zu damals?
Ja, ich glaube, wir sind in einer völlig anderen Phase dieser Machtergreifung oder dieser Revolution. Donald Trump ist ja eine Person, die von außen kommt. Also Donald Trump ist ja weder der Schöpfer dieser Bewegung, sondern die Bewegung oder diese Bewegungen haben sich ja im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahren in einem Art rechten Ökosystem entwickelt. Da gab es Milizbewegungen, da gab es diese evangelikalen Bewegungen, da gab es die Tea Party. Und das sind Bewegungen, eben, die eben sehr unterschiedlich waren. Was sie eben zusammenschweißte, war eben der Hass oder die Ablehnung der Gegenwart des Systems. Und Donald Trump, erste Ansage war ja, die Leute damit zu gewinnen, indem man sagt, wählt mich, weil ich das System verändern werde. Also ich kann euch garantieren, dass ich weiß, wie das System funktioniert. Ich war selber einer quasi, war selber mal korrupt. Ich weiß, wie es funktioniert und ich werde das System brechen, dieses den Sumpf trockenlegen. Das war so der größte gemeinsame Nenner. Wissend, dass er die religiösen Evangeliker nie überzeugen wird von sich selber. Und er wird auch die Konservativen nicht von sich überzeugen aufgrund seines Lebenswandels. Und dass er früher auch durchaus in vielen Themen mit den Demokraten sympathisierte, eben die Abtreibungsfrage. Und Donald Trump hatte sich das auch lange offen gelassen, weil er wusste, dass einige dieser Themen einfach zu sehr Nischenthemen waren. Ich meine, das war ihm ja auch klar, dass das in der Breite nicht ankommt. Und deshalb war auch die Wahl Pence quasi als das alter Ego, als ein Pendant von ihm, der eben genau diesen Ideen entsprach. Telegen, eine medienerfahrene Person, die er war eingeführt und höchst respektiert war bei der christlichen Basisgruppe. Aufgrund der jetzigen Situation der Veränderung braucht Donald Trump das nicht mehr. Donald Trump ist ganz klar der Führer. Er ist die Marke und ist selber auch die Integrationsfigur für alle diese Gruppen. Dadurch braucht er das nicht mehr. Er braucht keine mehr. Donald Trump braucht im Prinzip Leute, die ihn stützen und er braucht Leute, die ihm das Intellektuelle, also die ihm quasi einen Plan zur Verfügung stellen, wie man das umsetzt und auch die das ausdeuten, eine Interpretation, also die der Projekt 2025, der Heritage Foundation. Ich bin mir sicher, dass da viele Leute kluge daran gesessen sind, wie man das jetzt umarbeitet und das war sicher auch die Aufgabe und Donald Trump orientiert sich daran. Aber Donald Trump braucht diese Personen nicht, um selbst populär zu sein, um seine Ziele zu erreichen, weil er die komplette Macht über seine Partei hat, dadurch auch über den Kongress hat und eine sehr, sehr große Macht auch in den USA über Medien, über Institutionen hat. Da braucht auch niemanden fragen. Das ist der Unterschied zum ersten Mal. Und dadurch braucht auch Donald Trump keinen Mike Pence mehr. Die Beziehung zu J.D. Vance ist eher eine Beziehung, die darauf ausgelegt ist, nach Donald Trump, dass das Ganze dann fortgeführt werden kann, vielleicht unter anderen Vorzeichen. Und da meine ich eben, dass J.D. Vances Rolle eben eine Rolle sein wird, indem er sagt, ich bin viel verlässlicher, weniger erratisch, werde was aufbauen. Ich bin ein Aufbauer, Trump ist ein Zerstörer und in dieser Symbiose ergänzen wir uns. Trump, der ihm das beseitigt, ich, der Institutionen aufbaut. Und es ist eher auf die Nachfolge ausgelegt, als quasi als das alte Ego zur gleichen Zeit, der zuständig ist, dass er mit den christlichen Gruppen spricht. Der Pence war immer ein Übersetzer der Trumpschen Politik für die christliche Rechte. Trump braucht keinen Übersetzer, er ist sein eigener Übersetzer und da braucht auch niemanden mehr fragen.
Weil Sie jetzt schon mehrfach gesagt haben, dass J.D. Vance quasi diese logische Nachfolge ist, die dann quasi das aufbaut, nachdem Donald Trump es zertrümmert hat. Was mich in dieser ganzen Thematik auch interessieren würde, ist, will Donald Trump überhaupt, dass J.D. Vance quasi der ist, der ihn beerbt? Hat er da was mitzureden? Hat er sich dazu schon mal geäußert? Ich glaube, er hat es mal angedeutet, aber ganz konkret ist er ja noch nicht geworden, meines Wissens nach.
Richtig, also ich will da auch ganz klar sagen, also ich würde sagen, J.D. Vance glaubt, dass er die Nachfolge von Donald Trump ist. Ich bin mir nicht sicher, ob J.D. Vance das sein wird und ich bin mir auch nicht sicher, ob Donald Trump sich sicher ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Donald Trump nicht noch eine dritte Amtszeit anhängen möchte. Also das ist alles noch in den Sternen natürlich. Es gibt da nicht den Faktor Biologie, den wir doch Donald Trump nicht wegwünschen können. Und J.D. Vance ist sicher extrem vorsichtig, nichts zu tun, was in irgendeiner Form Donald Trump verärgern würde. Und die Zukunft J.D. Vance ist völlig und ganz in Donald Trumps Hand. Ein Tweet, eine verächtliche Äußerung, ein nicht vorhandener Kniefall oder was auch immer, kann das alles beenden. Also das ist auch jetzt ein Stall von Rivalen sozusagen dort, wo viele darauf warten, ob nicht sie dann an den Zug kämen. Man muss auch dazu sagen, es ist auch eine Revolution. Eine Revolution hat immer so die Tendenz, dass man die, die radikal am Morgen sind, sind am Abend die Konservativen, weil da gibt es schon neue Radikale, noch radikaler sind. Also das ist ja so eine sehr dynamische Bewegung. Bei Pence war das ja ein gutes Beispiel, der dann am Ende ja als Verräter galt. Und da es ja diese Basisbewegung gibt, die MAGA-Bewegung, sorgt ja auch dafür, dass hier entsprechend radikal umgegangen wird mit Leuten, die scheinbar eben das Programm nicht mittragen. Und das trifft auch rechte Leute, die also von der ersten Stunde mit dabei waren. Wenn die jetzt als illoyal empfunden werden, geht es ihnen relativ schlecht. Ich meine, man hat da versucht, also Elon Musk gleich mal zu zeigen, was dir passieren wird, wenn du da vielleicht deine eigene Partei gründest. Ich bin mir sicher, dass Ted Cruz, der ja als ein Urgestein der rechten populistischen Bewegung galt, als der sich jetzt geäußert hat, dass man einen Jimmy Kimmel nicht entlassen solle, dass das also, dass Redefreiheit auch immer gelten muss, auch für Rede, die man also ablehnt. Ich bin mir sicher, dass der einiges von der Bewegung zu hören bekommen hat. Also das ist so, wie man den Bullen reitet und hat so eine eigene Dynamik. Und in dieser Dynamik, glaube ich, kann sich auch Donald Trump selber nicht ganz sicher sein. Und Donald Trump ist auch jemand, der sehr gut und sehr genau immer so die Stimmung der Basis liest und versucht, sie auch danach zu orientieren. Also das ist natürlich eine extrem dynamische Situation, wo sich auch niemand sicher sein kann. Am allerwenigsten jemand wie J.D. Vance. Aber er rechnet sich natürlich aus und hat relativ gute Chancen. Und der Unterschied zwischen Vance und anderen ist, dass Vance bereits Vizepräsident ist, ist natürlich ein Vorteil, dass Vance sehr klug ist, eine wirklich gute Ausbildung hat und Vance auch einen ideologischen Unterbau hat, der das also auch durchargumentieren kann, für was er steht, warum er zum Beispiel den Liberalismus ablehnt und warum er den Postliberalismus vorzieht und warum das für die USA notwendig ist. Und Vance ist sicher auch die Person, die die politische Lage in Europa besser versteht. Also ich glaube, Trump ist es wahrscheinlich relativ egal, wie es der AfD in Deutschland langfristig geht. Ich glaube, J.D. Vance ist da wesentlich interessierter daran, diese Idee des Postliberalismus nach Europa zu transportieren und entsprechende Allianzen in Europa aufzubauen. Und ich bin mir sicher, dass Vance viel stärker als Trump die Macht der USA einsetzen würde, den Postliberalen oder dem Illiberalen in Europa zum Durchbruch zu verhelfen, als Donald Trump das macht. Donald Trump ist happy, ist glücklich, wenn er nach Großbritannien eingeladen wird und beim Gala-Dinner im König. Ich glaube, das ist einem Vance deutlich weniger dran gelegen als eben Donald Trump.
Kommen wir noch einmal zurück zur Religionsfrage in den USA beziehungsweise zu den religiösen Anhängern von Donald Trump oder anders gesprochen zu jenen, die es nicht sind. Sie haben jetzt vorher zu Beginn eben diese Gruppen skizziert, die dahinter Donald Trump stehen, mit dem ein oder anderen Verbindungsglied untereinander. Aber wie sieht es denn mit religiösen, auch vielleicht christlichen Gruppierungen aus, die mit dieser Idee und mit dieser Politik von Donald Trump nichts anfangen können? Ich erinnere daran, dass zu Donald Trumps Antritt eine Bischofin gesprochen hat, die in Donald Trumps Welt das Unerhörliche getan hat und ihm widersprochen hat. Sie ist dann nachher auch als nasty beispielsweise bezeichnet worden. Gibt es diese Gruppierungen und wie groß sind die?
Ja, natürlich. Da gibt es die Amtskirchen. Ich würde auch den Papst dazu zählen. Der Papst hat ja dem J.D. Vance noch vor seiner Papstzeit öffentlich widersprochen. Gab es da diese berühmte Aussage von J.D. Vance, das Natürliche, selbst Gott gewollte, sei, dass man sich zuerst um seine Familie kümmert, dann kümmert man sich um seine Community, dann kümmert man sich um seinen Staat. Und das sind quasi diese Dreiheit, Familie, Community und Staat. Alles, was darüber hinausgeht, ist quasi unnatürlich und sei keine Christenpflicht. Und der Papst, also vor er Papst wurde, hat er getweetet eben, Gott hat keine Hierarchie der Liebe, sondern alle Menschen sind gleich und liebt alle Menschen gleich. Und wir haben den Auftrag, alle Menschen gleich zu lieben. Also er hat hier Vance eindeutig widersprochen, weil sich ja Vance gerade auf Augustinus bezieht. Wir haben natürlich den liberalen Katholizismus, wir haben liberale jüdische Gruppen, wir haben liberale protestantische Gruppen, die sind vor allem in Universitäten beheimatet. Das Problem, das die ein bisschen haben, auch so wie, glaube ich, in Österreich ein bisschen, dass die halt teilweise die Jugend denen fehlt. Das ist ja so, sind noch so Babyboomers, Spätbabyboomers, der klassische Linkskatholizismus oder eine Art linkser liberaler Protestantismus, aber der ist immer noch sehr ausgeprägt in den USA. Da gibt es auch ein Netzwerk. Dann gibt es Mormonen, die auch so einen komischen Status haben. Es wäre interessant, dass die Ermordung von Kirk ja in einem Staat basierte, der mormonisch dominiert ist. Auch der Gouverneur dort ist Mormone. Und die Mormonen galten ja immer ein bisschen als die eine Sonderstellung in der Republikanischen Partei, die noch eher traditionelle Konservative sind. Auch weil sie ja als religiöse Minderheit sich Sorgen machen, was passiert denn, wenn die Religionsfrage zur Causa Prima wird. Die Mormonen haben ja diese Verfolgungsgeschichte hinter sich und sind ja von der Ostküste in einem Track nach Utah übersiedelt im 19. Jahrhundert, weil sie ja verfolgt waren. Also Minderheiten, auch jüdische Gruppen in den USA, denen ist ja auch bewusst, dass was dort passiert, bei aller Unterstützung für Israel, kann sich ja schnell auch umdrehen. Also da gibt es großes Netzwerk an Gruppen, die das halt mit gemischten Gefühlen sehen. Die Frage wird einfach sein, wie weit die Zivilgesellschaft in den USA, zu der ja auch diese Gruppen gehören, wie weit die dem widerstehen können. Ich vermute mal, dass der nächste Schritt sein wird, diese zivilgesellschaftlichen Organisationen abzuschaffen. Dass da schon Dekrete in Vorbereitung sind und wie man das nicht machen kann, ist, viele dieser Gruppen leben davon, dass sie einen Sonderstatus im Steuerrecht haben, das heißt, dass sie steuerbefreit sind. Es obliegt aber der Regierung zu definieren, wann du steuerbefreit bist. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr steuerbefreit sind, aber die anderen schon, die christlichen Gruppen, dann hättest du quasi zwei unterschiedliche Gruppen und die einen hätten einfach einen enormen Nachteil, weil die dann keine Spenden mehr lukrieren könnten. Und das könnte der Präsident ohne große Probleme wahrscheinlich entscheiden. Und natürlich kann man versuchen, das dann vor Gericht auszufechten, aber das dauert halt immer sehr lange und ich kann nicht alles ausfechten. Und dann ist immer auch die Unsicherheit, ob man sich dann auch letztlich durchsetzt. Das heißt, das dürfte wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Dann ist auch die Frage, wer wird verfolgt? Wie definiere ich jetzt Kritik am Präsidenten? Wer zählt jetzt quasi politisch gefährlich? Das kann ja auch der Präsident teilweise definieren. Auch das könnte man wieder bei Gericht einklagen, aber bis das soweit ist, sind ja wieder Jahre vergangen. Also, und oft werden die Dinge ja auch angedroht, weil man weiß, allein die Drohung verunsichert und man nimmt sich dann hat heraus. Und da sind ja auch viele Gruppen natürlich im Einwandererbereich angesiedelt. Diese Kirchen kümmern sich ja auch um Einwanderer, sind ja auch viele Suppenküchen dabei. Und auch hier sind viele Leute mal untergetaucht, einfach weil sie, auch wenn sie legale Staatsbürger sind, haben sie kein Interesse, sich hier der Verfolgung auszusetzen oder nachweisen zu müssen, immerhin, dass sie eigentlich legal in den USA sind. Da kann ja auch immer was schiefgehen. Also das sind alles Faktoren, die einfach momentan es sehr schwer machen, sich zu organisieren. Und dann muss ich sagen, hat man nicht die Rechte auch den Vorteil der Medien. Die etablierten Medien sind jetzt vorsichtig geworden und die anderen Medien dauert ja Donald Trump auf, so unter den Oligarchen, also TikTok und Twitter und Facebook und so weiter. Also es ist schwierig für diese Gruppen, sich dann entsprechend auch zu organisieren. Also das muss man dann alles noch mit berücksichtigen und das macht es momentan Donald Trump sehr einfach, hier schalten und walten zu können, wie er möchte.
Herr Heinisch, abschließende Frage und da würde ich gerne an meine allererste Frage anschließen, denn ich habe bereits den Kollegen Karl Dömens zitiert, der schreibt da unter anderem von einer Entscheidungsschlacht gegen die Macht des Bösen. In der einen oder anderen Form ist bei dieser Gedenkfeier dieser Begriff immer wieder verwendet worden. Es ist zumindest so dargestellt worden. Man hat irgendwie das Gefühl, und korrigieren Sie mich da gerne, dass sich diese Anhängerschaft, diese fundamentalistisch-religiöse oder zumindest ein Teil davon als eine Art Gotteskrieger sehen. Was kommt denn da auf uns zu?
Ja, genau. Also werden auch im Scherz manchmal als Taliban bezeichnet. Ja klar, also das ist die Idee des Armageddons, einer Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse. Der radikale Populismus hat ein manichäisches Weltbild. Manichäisches Weltbild heißt, es ist ein binäres Weltbild, ein gut-böse Weltbild. Und dazwischen gibt es nicht. Das Problem, das die ja mit der Demokratie haben, dass die Demokratie erstens pluralistisch ist und dass die Demokratie ja vorsieht, dass Interessensgegensätze ausgehandelt werden. Und dem stellt ja der Populismus quasi ein binäres Weltbild gegenüber, in dem eben die Sachen nicht auszuhandeln sind, weil aushandeln ist ein fauler Kompromiss, sondern du bist für mich oder gegen mich, du bist dabei oder bist nicht, du bist gottlos oder bist du bei Gott, du bist ein patriotischer Amerikaner oder bist ein Gegner. Und in dieser Binarität spielst du alles auf diese große Entscheidung zu. Und das hat ja zwei große Vorteile aus Sicht dieser Bewegung. Das heißt, jeder muss sich irgendwo entscheiden, da gibt es eben keine Mitte. Und im Zweifel machst du halt mit, weil sonst bist du bei der anderen Seite und hast mit Konsequenzen zu rechnen. Ich meine, stell sich jetzt vor, du bist einfach ein normales Leben, du bist irgendwo in den Medien unterwegs. Wenn es dann in der Mitte nichts gibt, dann musst du dich für eine Seite entscheiden. Und der zweite Punkt ist, es ist einfach eine Mobilisierung. Das heißt, ich mobilisiere meine Anhänger aufs Maximum und weiß, dass die dann auch rennen und sich bemühen und gewinne politische Entscheidungen über die Mobilisierung. Trump ist ja jemand, der immer die Wahlen mit der Maximierung einer Anhängerschaft, die nie mehr als 30% waren oder einer Bevölkerung, die nie mehr als 30% ausmachte. Also Donald Trump ist mit 30% bei letzter Wahl gewählt worden, aller möglichen Wähler, und bei den beiden Wahlen davor mit ungefähr 25-26%. Und das hat immer wieder gut funktioniert. Durch die Mobilisierung einer Minderheit kann ich viel erreichen, weil ich dann davon ausgehe, dass die Mehrheit dann zu Hause bleibt oder die laue Mehrheit dann einfach zu Hause bleibt. Aber die, die ich erreiche, die ich motiviere, die sorgen dann für die Veränderung. Und das Ganze ist natürlich so konstruiert, auch bei dieser Rede, die wir sahen, dass man halt sagen kann, ja, das ist eine rein symbolische Sprache, das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen. Also man kann sich einerseits zurückziehen, wenn man darauf gefragt wird, was habt ihr da jetzt vor, ist das ein Staatsstreich? Andererseits aber kommt es natürlich bei bestimmten Gruppen genau aus das an, als was es intendiert ist, nämlich eine Art Vorbereitung einer Machtübernahme nach einer Entscheidungssituation.
Reinhard Heinisch war das. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Erneut den Link zur ersten Folge, wo wir alle drei Gruppen, die zu Beginn angesprochen worden sind, skizziert haben, die hauen wir an dieser Stelle auch in die Shownotes, dann können Sie es hier nachhören. Beste Grüße nach Salzburg. Vielen Dank.
Dankeschön. Wieder.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern, und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.